Oh, wie
Was?
schön. Du hast die letzten 8 Wochen dann genutzt, irgendwelche Knöpfe zu finden bei Riverside. Und bis jetzt, oh, ich sehe, wie stolz du bist, dass du diesen Trommelwirbel gefunden hast. Und ich habe nur 8 Wochen dafür gebraucht. Sehr gut.
Ist mein absolutes Highlight dieser Podcast-Folge, Alter.
Wir können jetzt wieder aufhören mit der neuen Staffel, ja?
Ja. Das ist ja schön. Jetzt haben wir 8 Wochen keinen Podcast gemacht und du fängst an, dass du dich über mich lustig machst. Frechheit,
Ich dachte,
Frechheit.
deswegen machen wir den Podcast.
Na
Das
gut, na
war Sinn
gut.
und Zweck.
Okay, Sven.
Wir freuen uns so sehr. Wir sind back, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ihr habt wieder eingeschaltet. Wie schön ist das denn? Nein, wir freuen uns wirklich sehr. Lang,
Und
lange, lange war die Sommerpause, oder?
lange war sie, fast 8 Wochen. Also ich begrüße euch auch sehr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße dich, lieber Sven.
Ja.
Wir haben das zwar auf Social Media und auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, rausgepustet bis zum geht nicht mehr und machen das immer noch in diesen Tagen. Aber dieser Podcast ist in diesem Monat 4 Jahre alt geworden. Wir können es ein bisschen auf die Schulter klopfen, oder?
Wir gehen ins fünfte Jahr. Unglaublich, oder?
Ja, irre. Fünfte Staffel hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer
Und
und
Andi Jans. Ne? Wir sind nicht jünger geworden in der Zeit, aber
weil,
weiser, hoffen
weil,
wir.
ja, sind wir das? Sind wir das?
Weiß ich.
Ja, manche sagen so, manche sagen so.
Ja, ja, ja.
Die meisten sagen so.
Ja,
Sven,
ja.
wie war dein Sommer?
Ich kann nicht klagen. Also wirklich nicht. Ich kann nicht klagen. Ja, ich habe viele Sachen, Aktivitäten gemacht, die man so im Sommer macht. Bin ein bisschen gereist, habe Sonne genossen. In Frankfurt ist im Sommer halt auch der Wahnsinn. Jedes Wochenende ist irgendwo was los. Ich war auf Weinfesten, ich habe die Umgebung, ich war im Taunus, ich war im Rheingau. Also ich habe hier schon ein bisschen so das mitgenommen, was man mitnehmen kann, wenn man hier bleibt und nicht verreist. Ich bin aber auch verreist, da war auch ein bisschen Sonne, hatte ein bisschen Urlaub auch mal eine Woche zwischendrin.
Und du willst uns nicht erzählen, wo du warst? Du willst das deinen Hörerinnen und Hörern vorenthalten? Ne?
Ja, also das Problem war so ein bisschen, ich bin für einen Business-Trip wohin geflogen. Der Business-Trip hatte sich aber 2, 3 Tage vor dem Trip irgendwie zerschlagen, weil der Termin abgesagt worden ist. Jetzt hatte ich aber schon alles mehr oder weniger, also ich hatte halt den Flug und dachte mir, den kann ich jetzt verfallen lassen oder ich mache einfach daraus einen Urlaub.
Du Fuchs, du Fuchs,
Genau,
du Fuchs.
genau. Und es klingt jetzt fast ein bisschen langweilig, weil ich da sehr häufig bin, aber ich war mal wieder in Vietnam und in Kambodscha, dann zum ersten Mal in Kambodscha. Habe die Zeit also ganz gut genutzt. Habe mir natürlich die Tempel angeschaut, habe mir natürlich Angkor Wat angeschaut. Sehenswert, doch. Und auch
Ich
da wieder
stelle.
was gelernt, ne, in den Sommermonaten.
Ja,
Also
ich stelle
weiser
jetzt keine,
geworden.
ich stell jetzt keine Follow-up-Fragen. Ich
Bitte nicht.
möchte dich nicht blamieren. Aber die Tempel waren schön, oder?
Die Tempel waren schön. Ja,
Sagen Sie,
viele
die sehen
Selfies
gut,
gemacht und
sie
so.
sehen gut
Sieht
aus.
schön aus.
Sie
Genau,
sehen gut
genau.
aus und sind alt. Sehr schön.
Genau. Äffchen waren auch da. Mit denen kann
Sehr
man schön
schön.
spielen. Alles
Ja,
cool. Schön,
alles
schön.
klar. Sehr
Alles schön.
schön, Sven.
Wie war dein Sommer?
Mein
Außer
Sommer war
heiß in
heiß.
Dubai.
Ja, was soll ich sagen? Dubai-Sommer ist heiß. So, um es mal auf 3 Worte zu reduzieren. Dubai-Sommer ist heiß. 45 Grad, 50 Grad durfte ich das erste Mal erleben. Vor allem haben wir eine unglaubliche Luftfeuchtigkeit. Wir sind hier direkt am Wasser und dadurch kann der Sommer teilweise ziemlich unerträglich werden. Der Winter hier ist ein Traum, der Sommer ein bisschen Alp, würde ich sagen. Aber ich war in China, ich durfte ein paar Tage nach Istanbul und bin auch ein bisschen rumgekommen. Also doch, doch. Ich kann mich auch
Ja.
nicht beklagen. Und wir haben ja auch ein paar andere Sachen gemacht, Sven. Wir haben einen Podcast gemacht. Wir sind eingeladen gewesen in einen Podcast. Wir waren bei Nora Schweiker
Stimmt.
im Work-Life-Power-Podcast zu Gast, haben ein bisschen über unsere Arbeitswelt geredet, das Thema Führung und so weiter. Auch Spaß gemacht. Also, und wir haben einen Podcast gemacht. Ne? Wir haben ein bisschen vorproduziert für unsere fünfte Staffel, für das
Ja,
fünfte Jahr
wir
hin
haben
und
schon
weg.
ordentlich. Und das möchte ich jetzt noch erwähnen. Wir haben unsere ehemaligen Gäste gefragt, ob sie uns ein Video schicken können, wo sie uns halt alles Gute wünschen zur fünften Staffel. Und hey, alle haben mitgemacht, oder? Das ist der
Ja,
Wahnsinn,
ja.
was du da gerade auf Instagram hochlädst. Also vielen, vielen lieben Dank
Ja.
an alle ehemaligen Gäste, die uns da ein Video geschickt haben. Und vielen, vielen Dank für alle ehemaligen Gäste, die dies noch tun werden, natürlich.
Jawohl.
Also das war der Wahnsinn, oder?
Ja, Absoluter Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Ein veritables Who is Who der Reisebranche, die genau. uns hier gratuliert haben. Schaut gerne rein auf Instagram, Facebook, auf unseren Social Media Kanälen. Auf LinkedIn ist auch ein bisschen was los. Schaut gerne mal rein. Aber Sven, wir wollen ja jetzt nicht nur über uns reden, sondern ein bisschen über die Reisebranche, bevor wir gleich unseren Gast ankündigen.
Wollen wir das? Okay.
Ja, wollen wir.
Reisebranche.
Ja. Ah, okay. Über die Reisebranche oder überhaupt was mich interessiert. Was war denn so dein Flop des Sommers?
Wir sollten vielleicht den Zuhörern sagen, dass so eine neue kleine Kategorie, die wir uns überlegt haben und die jetzt, sie soll regelmäßig kommen, oder? War das nicht der Plan?
Dass sie, in jedem
Vorspann, ne?
In jeder Folge wollen wir einen Flop und einen Top.
Womit soll ich anfangen? Mit dem Flop oder mit dem Top?
Fangen wir mit dem Flop an, Sven.
Was war dein Flop?
Dein Flop des Sommers.
Also ich hatte lange gar keinen Flop, bis gestern eine E-Mail in mein Postfach hereinflatterte. Es war eine Sammel-E-Mail, also es wurde an mehrere verschickt. Tatsächlich in den Arne Hübner, ein Redakteur von Touristik Aktuell, seinen Abschied von Touristik Aktuell verkündete und ja, die Reisebranche verlassen wird. Wie traurig ist das denn? Arne, was tust du uns an? Wir brauchen dich hier. Wir wollten noch wandern gehen, wollten wir natürlich nicht. Der geht 100 Kilometer am Stück, hat er mir erzählt. Das ist der Wahnsinn über so ein Wochenende. Aber traurig.
Also
ja, ich habe mich mit Arne immer sehr, sehr gut verstanden auf Events oder sonst irgendwo, wo wir uns getroffen haben. Sehr angenehm, sehr lustig. Schade, dass du gehst. Ich kann irgendwie verstehen, natürlich, aber schade. Ich finde es persönlich sehr schade. Definitiv ein Flop.
Eine echte Größe aus der Reisebranche, die Reisebranche verlässt. Und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer, gerade Leserinnen und Leser der Touristik Aktuell, Reisebüro, Expedientinnen und Expedienten, denen wird der Name ein Begriff sein. Netter Kerl, super Redakteur. Schade, auf jeden Fall. Sven, willst du meinen Flop
wissen? Ja, bitte, ja. Ja? Mich wundert, dass es nicht auch Arne ist, aber du wirst bestimmt eine bessere
Wunderung. Das ist auch ein Flop, aber mein Flop, der hat sich so ein bisschen über den ganzen Sommer gezogen. Das, für mich ist das natürlich die FDI-Pleite Anfang Juni. Ich kenne ja und arbeite ja mit ein paar Leuten, die da sehr nah dran waren, sehr lange. Und das ist natürlich bitter für so ein langjähriges Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn das so zu Ende geht. Die gute Nachricht ist, und das scheint ja so auszusehen, ich hoffe nicht, dass wir böse Briefe bekommen, wenn ich das jetzt sage, aber dass der DRSV, der Deutsche Reisesicherungsfonds, dass das ja doch irgendwie halbwegs funktioniert. Die Kunden sind abgesichert. Der deutsche Pauschalreisetourist ist ja eh einer der bestgeschützten Konsumenten der Welt. Das ist so ein bisschen so die gute Nachricht in dem Ganzen, aber das ist schon, wenn man das so betrachtet und wie sich das über den Sommer gezogen hat, die ganzen Debatten darum herum, ist das eine bittere Geschichte und das tut mir, wie gesagt, gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr leid. Das ist für mich so der große touristische Flop des Sommers.
Ist aber jetzt nicht in der Sommerpause passiert, ne? Das war schon vorher.
Ja, aber es hat sich über den Sommer gezogen. Es ist vor der Sommerpause passiert, aber irgendwie so richtig hat sich das so.
Das ich will es so, gelten lassen. Ich will es gelten lassen. Das ist okay. Klar. Aber bitte komm in 2 Wochen nicht wieder mit dem Thema. Ist okay? Das sind die Regeln.
Abgemacht.
Jedes Thema nur einmal.
Alles klar. Du hast gewonnen.
Ja? Ja. Kommen wir zum Top. Willst du anfangen mit deinem Top?
Was soll ich sagen, Sven? Großes Top für mich, unser Jubiläum. 4 Jahre. Vor 4 Jahren haben wir angefangen. Das ist für mich ein Top. Was soll ich sagen? Ich habe lange überlegt, aber für mich ist das mein persönliches touristisches Highlight in diesem Sommer. Ich habe zwar mit dem Rauchen aufgehört diesen Sommer, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, aber ich bin stolz auf den Podcast, muss ich sagen. Ja. Ja, ich habe auf LinkedIn was ganz Sentimentales.
Ich muss da noch drauf antworten und ich fühle mich so schlecht. Oh mein Gott, mir kamen fast die Tränen, als ich das gelesen habe.
Ja.
Und ich musste auf jeden Fall noch drauf antworten. Asche auf mein Haupt, dass ich das bisher noch nicht getan habe. Also
ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mich auf LinkedIn ganz sentimental bei Sven Meyer bedankt für die letzten 4 Jahre.
Also nicht nur bei mir, nein. Also ich bin ein Abschnitt von mehreren. Leute, schaut euch diesen LinkedIn-Post an, liked ihn, teilt ihn.
Ich habe aber gesagt, ich habe drunter geschrieben, so nett werde ich nie wieder zu dir sein.
Ja, das stimmt. Ja, das glaube ich auch.
Versprochen.
Das nehme ich dir ab.
Auf jeden war das dein Top des Sommers, das, was ich da gepostet habe?
Nee, aber tatsächlich hat mein Top des Sommers auch mit dir zu tun. Mhm. Mein Top des Sommers ist heute. Und damit meine ich Donnerstag, der 29. August. Denn, also wir nehmen 2 Tage vorher auf, das so viel Wahrheit muss ja sein. Aber wenn die Zuhörer das hören, ist heute mein Top des Sommers. Denn wir sehen uns in Dubai.
Ne? Yeah.
Ich komme rübergeflogen nach Dubai. für ein paar Tage. Und darauf freue ich mich.
Ich habe dir noch gar nicht.
Kann ich schon sagen, ey, wir haben uns länger nicht gesehen. Wo haben wir uns das letzte Mal gesehen?
Ich habe keine Ahnung. Irgendwo, ne?
Ich glaube in China.
In China?
In China. Da waren wir diesen Tofu essen, diesen schwarzen. Und der war aber sehr lecker. Ja. Daran kann ich mich erinnern. Und darauf freue ich mich. Nein, also wirklich. Heute ist Top des Sommers. Ein paar Tage mit dir verbringen wieder in Dubai. Letztes Mal war schon sehr lustig.
Ich habe dir die schlechte Nachricht noch gar nicht gesagt. Ich muss spontan auf Geschäftsreise. Also viel Spaß in Dubai.
Jetzt wird es der Super-Top des Jahres. Ja,
ist besser, als du dir vorgestellt hast.
Ja, genau. Genau.
Nein. Ich freue mich, dass du kommst. Wir machen ein paar schöne Tage. Wir werden ein bisschen berichten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Wenn ihr uns auf Instagram, Facebook oder auf irgendwelchen anderen Kanälen, von denen ich nichts weiß, die Sven betreut, TikTok, YouTube, ich habe keine Ahnung, wenn ihr uns noch nicht folgt, tut das bitte, Hin und Weg Podcast auf Instagram, Facebook, würden wir uns sehr freuen und empfiehlt uns, gibt uns Bewertungen, gerne 5 Sterne, 4 Sterne sind auch okay, aber
ich bin kritischer.
Sven ist ein 5-Sterne-Typ, ne? Ich bin so ein 4-Sterne-Typ. Genau. Ich gebe mich mit 4 Sternen auch zufrieden. Nein, liebe Hörerinnen, wir bedanken uns für die treue Hörerschaft, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns Sternchen gibt, wenn ihr uns auf Social Media folgt und das wäre so mein nächstes Top. Ne?
Genau. Ja.
Und
was ist noch ein Top? Oder was hat die Touristik noch ein bisschen bewegt in der Sommerpause? Ich hätte da ja noch ein Thema.
Ja, erzähl.
Marek Andrejczak ist back.
Ja, und das hat, glaube ich, die Branche ziemlich aufgeregt. Ich habe das ein bisschen verfolgt auf diversen Kanälen. Marek Andrejczak zurück in Deutschland. Der hat jetzt mehrere Jahre, nachdem er die TUI Deutschland als Geschäftsführer verlassen hat, in Polen, glaube ich, war das, ein Outdoor-Unternehmen mit aufgebaut, war dort mehrere Jahre tätig und ist jetzt zurück in Deutschland. Wurde eingestellt von der Hotelholding vom DER. Die Holding heißt DSR, ist sozusagen Teil der Rewe-Gruppe irgendwie geworden und da gab es ziemlich viel Gezeter.
Nicht jeder hat geklatscht, Beifall, als diese Meldung herauskam, sagen wir
so. Ich habe wenig Klatschen gehört. Man muss aber auch dazu sagen, Marek Andrejczak hat in unserem Podcast, in der Genese unseres Podcasts, eine große Rolle gespielt. 2021 war er bei uns zu Gast. Ein sehr kontroverses Gespräch, was er mit uns geführt hat. Und ja, das hat für viel Aufsehen gesorgt. Ich würde ihn wieder einladen, Sven. Und
ich wollte gerade vorschlagen, ne? das schreit doch nach. Also ein guter Grund, um mal wieder Gast zu unserem Podcast zu sein. Nicht die Kontroverse, sondern er ist zurück. Und auch schon interessant, ne, warum er sich wieder entschieden hat, zurückzukommen. Gerade auch in diesem Bereich. Mich würde es interessieren und lass ihn doch mal anschreiben.
Interessanterweise ist die Muttergesellschaft Rewe-Gruppe dann ja auch ein bisschen in diesem Sommer ins Kreuzfeuer geraten. Lionel Suk, der Chef der Rewe-Gruppe, hat gesagt, wir gehen öfter direkt an den Kunden heran, statt über Vermittler. Das lohnt sich für uns mehr, ne? Also Thema der Tour und so weiter und so fort. Sagt aber darauf hin, dass sich das auf alle 16 Quellmärkte bezieht. Ne? Und nachdem das online und in der Fachpresse ziemlich skizzierter war, musste das klargestellt werden. Also die Themen, die sozusagen Andrejczak damals angeschnitten hat, die sind noch irgendwie da, das schwingt noch mit. Und ja, ich würde gerne nochmal mit ihm reden und gucken.
Ja.
Was er jetzt macht. Eigentlich fand ich ihn sehr sympathisch im Umgang und eigentlich ein sehr interessantes
Gespräch. Ja, super. Ja. Also auch abgesehen davon, ne? Es war wirklich ein super nettes Gespräch, auch vorher und nachher und wirklich toll. Also hat Spaß gemacht.
Ich weiß, damit machen wir jetzt keine Freunde, aber schauen wir mal. Wer weiß, ob er nochmal zu uns kommen würde. Wer heute zu uns zu Gast in dem Podcast kommt, Sven, und du weißt das auch.
Ich auch.
Ja, das ist gut. Es ist gut, dass wir das beide wissen. Er weiß es auch. Wir sind sehr froh, dass er dabei ist. Er ist jetzt in seiner neuen Stelle noch gar nicht so lange. Und ich bin sehr froh, dass er sich dazu aufgerafft hat, zu uns in den Podcast zu kommen. Mein großer Name, lange schon dabei. Und ich bin sehr gespannt, was er über seine neue Aufgabe zu erzählen hat, Sven.
Wir freuen uns auf Dirk Inger.
Los geht's. Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans. In den den letzten 10 Jahren war er Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes DRV, dem größten Lobbyverband der deutschen Reiseindustrie. Dafür war er in verschiedenen Bundesministerien tätig, unter anderem als Pressesprecher des Bundesverkehrsministeriums. Seine journalistische Laufbahn begann der gebürtige Düsseldorfer beim WDR als Fernsehjournalist, bei dem er als Reporter sowie als Redakteur über viele Jahre im Einsatz war. Seit diesem Sommer ist er als Senior Vice President Public Affairs, Communication und Sustainability für die Bereiche politische Interessenvertretung, Kommunikation und Nachhaltigkeit beim Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises zuständig und ist dort Teil des Executive Teams. Wir freuen uns sehr, dass er unserer Einladung gefolgt ist und sagen herzlich willkommen, Dirk Inger. Hallo.
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, Herr Inger. Wir haben es gerade gehört, Sie sind gebürtiger Rheinländer aus Düsseldorf, ne? So wie ich gerade erfahren habe.
Das ist absolut zutreffend, ja.
Sehr schön, sehr schön. Freue mich sehr. Wird ein sehr gutes Gespräch, habe ich so im Gefühl.
Ja, wir beide sind Düsseldorfer, oder? Wir könnten ja, über die Vorteile des Altbiers im Vergleich zu anderen Bieren sprechen, hätten wahrscheinlich gemeinsame Kneipen, die wir früher gut gefunden haben.
Oh ja, oh ja. Reden wir gleich nochmal drüber.
Ich habe dann auch noch was zum Altbier zu sagen, aber das machen wir vielleicht später. Okay.
Also Sie sind gebürtiger Rheinländer. Sie wurden in Ihrer Karriere wahrscheinlich mit allen Berliner politischen Wassern gewaschen. Jetzt sind Sie in Hamburg. Wieder etwas komplett anderes. War das noch auf Ihrer Bucketlist oder wie vertragen sich die drei Kulturen?
Also tatsächlich bin ich in Rostock. Ist zwar auch eine Hansestadt, aber ist nicht Hamburg. In Hamburg bin ich ab und an zu Besuch, weil wir da ein Tochterunternehmen haben. Aber die meiste Zeit bin ich in Rostock und in Berlin. Und insofern genieße ich einerseits Berlin Herz mit Schnauze und hier in Rostock eher das hanseatisch-norddeutsche, was hier sehr sympathisch rüberkommt.
Aber dieser Sprung vom Rheinland nach Berlin, da sozusagen wirklich lange Jahre in der Politik bzw. in der Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit zuständig und jetzt sozusagen nochmal hanseatisch sozusagen tätig zu sein, ist das was Ihnen irgendwie liegt, sich sozusagen durch diese verschiedenen Kulturen zu bewegen oder ist das jetzt gar nicht so was anderes?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so anders ist, zumal ich ja einen Job habe, der mit dem Thema politische Beziehung weiterhin sehr viel mit Berlin zu tun haben wird. Ich werde auch nicht die ganze Zeit in Rostock sein, sondern viel in Berlin sein und mit diesem Herz mit Schnauze mich dann weiter anfreunden im Alltag, was ja in Berlin immer so ist, dass man die Schnauze zwar schnell hört, das Herz dahinter aber nicht immer auf den ersten Blick erkennen kann. In der Politik spielt es im Übrigen nicht so eine große Rolle, wie ich ja in den Zeiten, in denen ich für zwei Ministerien gearbeitet habe, zuerst für das Bundesinnenministerium, danach für das Bundesverkehrsministerium, nicht nur Sprecher war. Ich habe ja dann noch als ordentlicher Beamter in der Administration gearbeitet und habe mich da um viele inhaltliche Fragen gekümmert und da auch größere Bereiche dann thematisch betreut.
Und Rostock ist eigentlich auch ganz schön. Also wir haben ja einen Kunden auch in Rostock, Gundlines kann ich ja sagen. Deswegen bin ich mindestens einmal im Jahr in Rostock und es ist eigentlich, die Altstadt ist sehr schön, der Marktplatz ist sehr schön. Die Ostsee ist nicht weit, die wirklich einen sehr, sehr schönen Strandort hat in Warnemünde. Also ich bin eigentlich immer sehr gerne in Rostock.
Ja, ich auch. Es ist eine schöne Stadt, vor allen Dingen jetzt im Sommer, weil die Tage noch viel länger sind als in Berlin. Selbst jetzt kann man um 9 Uhr abends immer noch ein bisschen Tageslicht sehen, während es in Berlin um diese Zeit schon dunkel ist. Das Einzige, was in Rostock anders ist als in Berlin, man muss gucken, dass man rechtzeitig unterwegs ist. In den meisten Restaurants ist um 20 Uhr Küchenschluss. Es gibt ein paar, wo man auch um 9 Uhr noch was zu essen bekommt, aber wow, danach wird es dann wirklich schwierig. Da steht man dann unverdrossen beim Kebabmann und darf sich dann mit Jungs, die viel, viel Bier trinken, immer noch unterhalten, während man was isst.
Ja, vielleicht ist das eine hanseatische Geschichte. In Hamburg ist das
denke auch so. In Hamburg gibt es das doch auch so.
Ja, in manchen Restaurants machen immer früher zu. Das ist schon sicher eine große Veränderung für Sie, aus Berlin kommt. Aber woher kam denn dieser Wunsch nach Veränderung? Sie hätten ja sicher noch 10 Jahre beim DRV machen können. Wo kam dieser Wunsch dann auch nach Rostock? Rostock ist schön, Sven bezeugt das. Ich finde das auch nicht schlecht. Aber das ist ja doch eine ganz andere Nummer als Berlin, oder?
Na, es war jetzt, es war nicht geprägt von dem Wunsch nach eine neue Stadt kennenzulernen, sondern es war geprägt von der Idee, nochmal etwas Neues zu machen. Und Wenn man dann so wie ich erst im Journalismus gearbeitet hat, dann 14 Jahre für die Bundesregierung unterwegs war und 10 Jahre für den Reiseverband, ist ja die Frage, was ist denn nochmal anders und neu? Und da war für mich die Frage, wenn du in ein Unternehmen gehst, in ein touristisches und das Produkt jetzt nochmal anders kennenlernst, nämlich nicht von der Verbandsseite, sondern so, wie es gemacht wird, wie es auch an den Kunden gebracht werden muss, was es ausmacht, wie das Geschäft tatsächlich auch unternehmerisch funktioniert. Das war das, was mich daran interessiert. Und es ist ja ehrlich gesagt noch ganz frisch, bin noch keine 3 Monate dabei und jeder Tag ist neu und jeder Tag führt dazu, dass ich ziemlich viel lerne.
Gibt es denn, darf ich fragen, als Senior Vice President, da gibt es ja sicher auch eine Probezeit, oder? Das ist ja sicher nicht anders, oder?
Also überall gibt es eine Probezeit und bei diesen Positionen würde ich sagen, ist es eine dauernde Probezeit. Auch als Hauptgeschäftsführer ist es relativ egal, was im Arbeitsvertrag drinsteht. Selbst in der Politik, da war ich ein Level vor dem politischen Beamten. Der politische Beamte hat dann eine Kündigungsfrist von 1 Tag ohne Angabe von Gründen. Da habe ich schon den einen oder anderen dann auch rausgehen sehen, der dann gerade noch Zeit hatte, seinen Karton zu packen mit den persönlichen Habseligkeiten. Und da war das Mobiltelefon schon abgestellt und der Rechner auch, wenn er wieder vom Gespräch mit dem Minister ins Büro zurückkam. Das kann manchmal hart sein. Das ist mir zum Glück nicht passiert und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass es so bleibt.
Das sind so Ereignisse, wenn der Minister am Tag vorher noch sein vollstes Vertrauen ausspricht. Ne? Und am nächsten Tag wird das Handy abgedreht.
Das ist immer gefährlich. Also wenn es notwendig ist, jegliche Form von Vertrauen öffentlich auszusprechen, dann gibt es ja meistens einen Grund dafür. Da wusste man dann in dem politischen Bereich schon immer, das wird jetzt sehr, sehr knifflig, wenn das Vertrauen tatsächlich ausgesprochen werden muss. Und da gab es dann auch schon den einen oder anderen Minister, den ich dann erlebt habe in der Bundespressekonferenz, der sich dann erklären musste zum einen oder anderen und wo man schon ahnte in der intensiven Befragung der Journalisten und an den schmallippigen Antworten, die zuvor der Regierungssprecher gegeben hat, dass das ein schwieriger Tag werden könnte.
Wie lange haben Sie diese politische Mühle, sag ich mal in Anführungsstrichen, mitbegleitet? Wie viele Jahre waren das jetzt gesamte?
Ich war 7 Jahre Pressesprecher für 3 Minister und 7 Jahre war ich, das nennt sich Unterabteilungsleiter. Das heißt, ich habe im Verkehrsministerium zunächst den Grundsatzbereich geleitet und die internationale Politik und später dann für den Minister Peter Ramsauer, der 2009 Bundesverkehrsminister geworden ist, einen Bereich Umwelt und Klima im Verkehr aufgebaut, der mir heute im Übrigen ganz nützlich ist, weil ich mich da sehr intensiv mit den Fragen beschäftigt habe, welche Kraftstoffe stehen für Mobilität zur Verfügung, wie setzt man politische Rahmenbedingungen, um einen Markthochlauf zu organisieren und wie kommen wir mit der Elektromobilität weiter. Damals waren in meinem Bereich relativ große Förderprogramme, die mit 450 Millionen Euro dotiert werden, wo wir versucht haben, Elektromobilität auf die Straße zu bringen über Demonstrationsprojekte, Modellregionen und Kooperationen, übrigens auch internationaler Art bis nach China und Indien.
Oh, spannend. Ist das dann ganz nützlich, wenn man sozusagen solche Bereiche auch mit aufgebaut hat und man dann sozusagen in die Interessensvertretung geht? Dann kennt man ja sicher den einen oder anderen noch und dann kann man auch mal vielleicht nachfragen, was gerade läuft und so. Also ist das etwas auch, wo man dann die persönlichen Connections dann auch mitnimmt? Das ist ja sicher sehr nützlich, wenn man die Menschen, die man dort in den Ministerien kennt, auch hin und wieder mal anzapfen kann, in Anführungsstrichen, oder?
Ich glaube, dass was anderes nützlich ist. Personen verändern sich immer auch in so großen Organisationen wie Ministerien. Die erhalten mal andere Zuschnitte. Dann kommen andere Spitzenbeamte da rein. Leute wechseln Referate, Abteilungen. Das Persönliche ist nicht das Entscheidende, wiewohl ich natürlich viele Leute kenne, die weiter für die Bundesregierung arbeiten oder die inzwischen im Parlament unterwegs sind oder anderes. Der eigentliche Wert nach meinem Verständnis ist, dass ich weiß, wie Entscheidungsprozesse funktionieren. Also wie kommt denn ein Minister dazu, politisch etwas zu wollen? Und was bedarf es denn, damit ein Minister entscheidet, ich mache das so oder ich mache es anders? Und wer ist daran beteiligt, dass diese Entscheidung getroffen wird? Und wie kommt eine Entscheidung im Bundeskabinett zustande? Und wenn das Kabinett entschieden hat, wie läuft denn das ab im Parlament, wenn das Parlament dann im Rahmen eines Gesetzes darüber entscheiden muss, wie der Regierungsvorschlag, der Regierungsentwurf aufgegriffen wird? Und dann zu wissen, mit wem muss ich eigentlich wann reden und wer ist entscheidend und wer ist nicht so entscheidend, das ist, glaube ich, das, was ich in den 14 Jahren gelernt habe. Und die wesentliche Erkenntnis ist im Übrigen, es gibt in der Politik nie einen, der entscheidet, sondern in der Politik gibt es immer viele, die entscheiden, und zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Sie reden so darüber, als gerade von diesem Job gewechselt werden zu AIDA. Aber dazwischen war ja noch der Job beim DRV. Warum sind Sie damals dann, also das hört sich auch sehr spannend an, was Sie in dem Ministerium machen, und Pressesprecher für ein Ministerium ist doch auch schon sicherlich, man kriegt Einblicke, wie Sie schon sagten, in Entscheidungsprozesse. Man kann ein bisschen mitgestalten. War Ihnen das dann zu langweilig oder warum sind Sie in die Touristik gegangen?
Ja, Pressesprecher ist eine dienende Funktion. Also Sie sind natürlich als Pressesprecher, wenn Sie einen guten Draht zu Ihrem Minister haben, wissen Sie ziemlich genau, was der denkt. Und das Privileg dieser Position ist, dass man dauernden Zugang zu seinem Minister hat und mit dem Minister unter vier Augen sprechen kann. Ein Ministerium hat im Schnitt zwischen 1.500 und 2.000 Mitarbeitern. Dann gibt es nachgeordnete Bereiche. Im Verkehrsministerium ist das sowas wie der Deutsche Wetterdienst, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, das Bundesamt für Güterverkehr. Das sind alles Leute, die dort arbeiten, die den Minister vielleicht einmal im Jahr in einer Personalversammlung sehen, aber nie die Möglichkeit haben, ihm ihre Gedanken in einem Vier-Augen-Gespräch, ohne dass andere dabei sind, vorzutragen. Das ist der Einfluss, den der Pressesprecher hat. Aber der Pressesprecher entscheidet halt nie, sondern er berät in kommunikativen Fragen. Das ist sicherlich ein etwas breiterer Ansatz. Und damit lernt man natürlich ganz gut, wie Politik funktioniert, auch wie Minister ticken, worüber sie sich ärgern, was sie triggert, was sie wütend macht, wo sie auch mal sauer sein können. Das ist nicht ganz schädlich, auch wenn man dann für den Verband arbeitet, zu wissen, wie das alles so funktioniert, wie man Interessen organisiert, wie man versucht, Verbindungen zu schaffen und gemeinsame Auffassungen dann auch hinzukriegen. Das ist letztendlich so ähnlich in einem Verband wie in der Politik. Man hat ganz viele Stakeholder. Beim DRV waren das über 3.000 Unternehmen als Mitglieder mit sehr unterschiedlichen Interessen, kleine, große, auch nicht immer mit den komplett gleichen Interessen, aber immer angetrieben von dem Wunsch, gemeinsam als Branche mit einer Stimme in der Politik vertreten zu sein. Und das muss man organisieren. Nicht nur die Meinungsfindung in einem Verband, sondern man muss auch organisieren, wie denn diese Auffassung, die der Verband hat, an Politik herangetragen werden. Und das ist halt nicht nur ein Positionspapier, was man dann runterschreibt und an politische Entscheidungsträger schickt.
Und dieses Zusammenführen von verschiedenen Meinungen, das Organisieren, das hat Sie damals dann gereizt an der Position?
Ja, das ist sehr interessant, weil es halt eine Tätigkeit ist, wo man viel gestalten kann. In Absprache mit dem Präsidenten und mit dem Vorstand, den man hat, den man natürlich in allen grundlegenden Fragen zunächst befragt und auch einbindet. Aber in einem Ministerium haben Sie bei so vielen Leuten, die da arbeiten, unterschiedlichen Abteilungen, mehreren Staatssekretären, parlamentarischen Staatssekretären, Ministern in Abstimmung mit der Bundesregierung, wenn Sie andere Ressorts beteiligen müssen, wenn Sie eine Idee haben. Das sind sehr große, komplexe Prozesse, die natürlich den Entscheidungsspielraum, den der Einzelne hat, selbst wenn er eine ganz ordentliche hierarchische Position hat, einschränken. In einem Verband sind die Wege zur Entscheidung deutlich kürzer als in der Politik.
Der DRV ist ja wirklich ein großer Verband, der größte in der deutschen Reiseindustrie, ist für viele Leute auch, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn es Krisen gibt, auch so eine Projektionsfläche für Unmut, für Ärger. aber selbst die, die nicht immer gut über den DRV reden, haben ihrer Lobbyarbeit für die Reisebranche, glaube ich, immer gebürtigen Respekt gezollt. Und wir wollen heute nicht zu lange über den DRV reden, aber vielleicht doch die Frage, was haben Sie erreicht? Was waren sozusagen Ihre Highlights in dem, was Sie erreicht haben? Und was hätten Sie vielleicht gerne noch erreicht? Was sind so vielleicht so Punkte, die noch offen geblieben sind, wo Sie vielleicht sagen, da bin ich nicht so weit gekommen, wie ich es gerne gewollt hätte?
Also was haben wir mit dem DRV erreicht? Ich glaube, wir waren in der Pandemie so weit ganz gut unterwegs, dass wir geholfen haben. Nicht wir ganz alleine als DRV, wir haben sehr geholfen. Diese Hilfen, die es dann gegeben hat, es waren ja sehr unterschiedlich, aber ich nenne mal nur die Überbrückungshilfen, das entsprechend so an die Politik ranzutransportieren, dass die verstanden haben, Reisebüros, Reiseveranstalter, all die sind nicht ursächlich für die Pandemie, aber deren Geschäft ist eingestellt worden und dafür brauchen sie eine angemessene Hilfe. Das hat am Ende funktioniert. Man kann daran vieles im Detail kritisieren, ob es ausreichend, nicht ausreichend, ob es in den Details gestimmt hat. Aber grosso modo sind 3 Milliarden Euro an Zuschüssen, die nicht rückzahlbar sind, an Reisebüros und Reiseveranstalter geflossen. Das hat sicherlich geholfen. Wir haben aber auch hinter den Kulissen geholfen. Beispielsweise ging es ja um die Frage, wann dürfen wir eigentlich wieder reisen und unter welchen Bedingungen kommen wir aus diesen Corona-Bestimmungen wieder raus. Damals war das Schlagwort Test statt Quarantäne. Das war das Schädlichste, was wir als Reiseindustrie hatten, dass Leute, die gereist sind, danach für 5 Tage in Quarantäne mussten, ehe sie wieder an dem normalen Leben teilnehmen konnten. Und das hinter verschlossenen Türen im Übrigen mit der Bundesregierung zu diskutieren, was ist denn der Weg daraus? Wie kommen wir denn wieder in eine vernünftige Reisetätigkeit rein, wo wir hinterher uns nicht alle 5 Tage zu Hause einschließen müssen? Das hat viel Kooperation gekostet, auch mit anderen Playern in der Branche. Mit den Luftfahrtverbänden waren wir da unterwegs und das haben wir in sehr konzentrierten Runden mit der ganzen Bundesregierung auf den Weg gebracht und das hat sicherlich an der einen oder anderen Stelle geholfen. Was hat nicht funktioniert? Ich finde es schade, dass wir diese unterschiedlichen Interessen haben mit über 50 Verbänden. Das ist nicht immer hilfreich, wenn viele unterschiedliche Interessen dann an Politik rantreten. Zugleich ist es aber gelungen, vor allen Dingen in der Corona-Zeit, dass viele Verbände sehr gut miteinander gearbeitet haben. Wir haben uns abgestimmt, wir haben gemeinsame Positionen gefunden, die wir dann nicht immer gemeinsam, aber doch sehr gleichlautend auch vorgetragen haben. Und wenn dieser Prozess der institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen Verbänden weiter vorangeht, dann ist das sicherlich gut.
War das im Nachhinein, also nochmal zurück auf die Pandemie kommend, die interessanteste Zeit oder war es einfach nur stressig? Also sowas konnte man ja nicht vorhersehen, dass so etwas passiert. DRV, ja, Tourismus ist jetzt so für die Politik nicht die wichtigste Branche, hatte man vor der Pandemie den Eindruck. Und plötzlich schaut aber eine ganze Nation auf den DRV, so was ist jetzt die Regelung vom DRV? Nicht die ganze Nation, aber viele, und es geht ja doch auch irgendwie um Urlaub, wie Sie auch gerade sagten, 5 Tage Quarantäne nach dem Urlaub und sowas, darüber mal reden mit der Politik. Da war ja der DRV schon so ein bisschen gefordert. War es nur stressig oder auch furchtbar spannend? Oder die spannendste Zeit während der Zeit beim DRV?
Naja, Krisen sind ja immer spannend. Also sie sind sicherlich einerseits sehr anstrengend, sie sind spannend. Wir haben eine Menge Krisen gehabt, wenn ich an die Jahre zurückdenke. Wir hatten
immer eigentlich
ein paar Pleiten, also eine von Air Berlin, von Germania, von Small Planet. Wir hatten die Insolvenz von Thomas Cook, die eine Zäsur war für die Reiseindustrie mit all dem, was danach gefolgt ist. Wir hatten die Pandemie. Die Pandemie war wirklich anstrengend, weil wir ja auch nicht wussten, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben da ein Krisenteam gebildet innerhalb des Verbandes und wir haben uns da jeden Abend bis 10, 11 Uhr teilweise durchtelefoniert, durchgearbeitet, durch die Mitgliederanfragen überlegt. Wir haben dann eine Tagesordnung geschrieben, die habe ich dann meistens am späten Abend verschickt an die Kollegen und haben uns dann am nächsten Morgen um 9 Uhr getroffen und immer wieder geguckt, was davon ist abgearbeitet, was ist erledigt, was kommt neu dazu. Leider war es meistens so, dass mehr neu dazugekommen ist, als wir schon abgearbeitet hatten. Das war eine sehr interessante Erfahrung und das war dann eine Zeit, wo das Leben eigentlich nur noch aus der Arbeit bestand für einige Monate und dann gab es diese Wellenbewegung in der Pandemie. Und insofern war das eine sehr, sehr spannende Zeit für mich beim DRV, sehr arbeitsintensiv, aber auch sehr bereichernd, weil wir gesehen haben, dass wir etwas bewegen konnten, nicht nur als DRV, sondern eben auch im Konzert und in der Abstimmung mit anderen.
Sie haben eben, das müssen wir vielleicht dem Publikum, dass das nicht ihr sehen kann, unseren Hörerinnen und Hörern, als der Sven sagte, dass die Nation sozusagen auf den DRV geschaut hat, so ein bisschen mit die Augen verdreht. Aber ich glaube tatsächlich in der Wahrnehmung der Branche, wir waren, als Norbert Fiebig dann bei Markus Lanz saß zum Beispiel, da haben wir schon alle geguckt. Also der DRV war vielleicht nicht der einzige Hoffnungsträger der Branche, aber doch der größte Hoffnungsträger und halt auch wissend, dass sozusagen der DRV halt in Berlin ständig ist. Also viele haben ja für sich aus der Reisebranche den Anspruch auch irgendwie an sich gerissen, etwas getan zu haben bei Demonstrationen, Gesprächen mit Politikern, mit Wolfgang Kubicki und wem auch immer geführt zu haben. Aber ich glaube, der DRV war streitbar oder auch nicht, glaube ich, schon ein Hoffnungsträger, wo alle genau hingeguckt haben, was machen die jetzt? Und wie gesagt, ich glaube, so dieser Moment, als Norbert Fiebig bei Lanz war, da haben schon alle genau hingeguckt. Ich glaube, das sollten sie nicht kleiner machen, als es war zu dem Zeitpunkt.
Ich habe das nicht versucht, kleiner zu machen, aber ich habe das Sprungbrett erkannt, als sie sagten, die Bundesrepublik Deutschland schaut auf den DRV. Da habe ich kurz mit den Augenbrauen gerunzelt.
Völlig Druck machen.
Völlig richtig ist, Norbert Fiebig war ja nicht nur bei Markus Lanz, sondern er war auch bei Frank Plasberg, der damals noch Hart aber fair moderiert hat. Er war oft in der Tagesschau, im Heute-Journal.
Das war ein Beispiel.
Und also wieder in der einen oder anderen Sendung, wie viele andere auch. Nur wir sollten das nicht exklusiv vereinnahmen. Es war am Ende eine Leistung vieler im DRV im Übrigen auch. Erwähnen mal meinen ehemaligen Kollegen Volker Adams, der über Jahre hinweg diese politischen Beziehungen auch aufgebaut hat und dafür gesorgt hat, dass wir in vielen Abgeordnetenbüros sehr gut verankert waren. Und es waren auch andere Kollegen aus der Branche mit unterwegs, die dafür gesorgt haben, dass viele Stimmen mit einem ähnlichen Tenor in Richtung Politik gearbeitet haben. Auch die Demonstrationen der Reisebüros waren im Übrigen hilfreich, weil Politik da verstanden hat, das, was der DRV und auch andere Verbände gesagt haben, muss ja irgendwie richtig sein, wenn so viele Menschen jetzt auf die Straße gehen und vor dem Brandenburger Tor und in anderen Städten in Deutschland auch demonstrieren, dann ist an diesem Gejammer, Geklapper und Geschreier der Verbände offensichtlich doch irgendwas dran, wenn das so viele Leute auf die Straße treibt.
Es ist irre, wie weit das mittlerweile scheint zurückzuliegen. Aber es sind eigentlich nur 2-3 Jahre. Aber man hat das fast schon wieder so ein bisschen verdrängt, das Ganze. Ne?
Also ja, als er gesagt hat, 5 Tage in Quarantäne, kann mir das wieder hoch. Es ist unglaublich, dass das mal eine Zeit war, wo man das machen musste. Also, ja. Aber ich glaube, wir haben genug über den DRV geredet. Kommen wir zu Ihrer jetzigen Aufgabe. Und zuallererst, ich muss diese Frage stellen. Waren Sie schon immer Kreuzfahrer? Wie oft vorher waren Sie auf einem Kreuzfahrtschiff?
Ich habe nicht als Kind angefangen mit den Kreuzfahrten, aber ich war tatsächlich schon mehrfach privat auch auf Kreuzfahrtschiffen, ein paar Mal im Übrigen auch dienstlich, also zu netten Taufen, aber auch zu anderen Gelegenheiten. Aber ich bin auch privat tatsächlich mehrfach auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs gewesen, mit AIDA, aber auch mit guten Wettbewerbern, die wir haben, deren Produkt ich auch kennengelernt habe.
Ihre Lieblingsroute?
Ich habe eine tolle Kreuzfahrt gemacht, die ging von Hamburg nach New York und hat einige Umwege gemacht über Schottland und Island und Neufundland in Kanada. Und das war sehr großartig, auch wenn das Wetter ein bisschen durchwachsen war. Es hatte vor allen Dingen dieses unglaubliche Privileg, was ich glaube ich nicht nochmal haben werde, ohne Jetlag in New York anzukommen und tatsächlich dann in die starten zu können und da ein paar schöne Tage noch zu haben.
Dafür dauert es ein bisschen länger, oder?
Ja, also in der Tat, es dauert länger, aber da die Zeitumstellung teilweise halbstundenweise, wenn man da sich in kanadischen Gewässern befindet, erfolgt, dann kommt man tatsächlich frisch und ausgeschlafen irgendwann morgens an, sieht die Freiheitsstatue Manhattan aus dem Dunkeln auftauchen und weiß, das ist eine großartige Stadt und jetzt habe ich ein schönes Zwischenziel meiner Reise erreicht.
Sie haben es eben schon gesagt, das, was Sie jetzt machen, ist nicht was ganz anderes, aber irgendwie doch anders. Sind aber, wenn man es jetzt so sagen darf, bleiben wir bei der Maritimsprache ja immer noch irgendwie in politischen Wassern unterwegs. Was ist denn jetzt genau Ihre Aufgabe bei AIDA? Also was ist Ihr Mandat? Ich habe vorhin den Titel schon genannt, der klingt groß, abstrakt, aber wenn wir jetzt wirklich über Ihre Aufgaben reden, auch das Zwischenspiel zwischen dem, was Sie in Rostock machen und Berlin, vielleicht können Sie das so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer umschreiben.
Ja, im Kern habe ich drei Aufgaben. Ich kümmere mich um die Nachhaltigkeit bei AIDA. Das ist ja ein sehr, sehr großes, wichtiges und zugleich auch herausforderndes Thema, nämlich die Frage, wie können wir den Ausstoß von Treibhausgasen im Laufe der nächsten Jahre bis 2050 reduzieren, so dass er möglichst gering ist. Unser Ziel sind netto null Emissionen. Da möchten wir hinkommen. Das ist ehrlich gesagt verflucht kompliziert, weil es nicht die eine Technologie und den einen Weg und den einen Kraftstoff und die eine Maßnahme gibt, sondern weil das sehr viele, sehr unterschiedliche Dinge sein werden, die wir als Reederei tun müssen in den nächsten Jahren, um diesem Ziel sehr nahe zu kommen und um es zu erreichen. Das Zweite ist, ich kümmere mich um die Kommunikation bei AIDA. Und das ist das, was eine Pressestelle macht. Sie beantwortet Fragen nach außen. Aber wir sind auch verantwortlich für die interne Kommunikation. Auch da gibt es viel zu erklären. Bei den 18.000 Mitarbeitern, die wir haben hier bei AIDA, sind auch eine ganze Menge, die informiert werden wollen. Und der dritte Punkt ist, politische Beziehungen, die wir haben, auszubauen, weiterzuentwickeln und zu erklären, dass wir der drittgrößte Reiseveranstalter sind, dass wir Marktrelevanz haben, dass wir aber ein Unternehmen sind, was in einer gesellschaftlichen Verantwortung in der Mitte der Bundesrepublik steht und was gute und günstige und vertretbare Rahmenbedingungen braucht, um seine Ziele zu erreichen und erfolgreich am Markt zu sein und damit auch zufriedene Kunden zu haben.
Wir kommen sicherlich gleich nochmal auf das eine oder andere Thema zurück. Vorher möchte ich aber irgendwie, dass unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so einen Einstieg bekommen. Was ist AIDA oder wer oder was ist AIDA? Wie ist AIDA positioniert? So wie ich das damals wahrgenommen hatte, die Kreuzfahrt hatte ein sehr angestaubtes Image. Also es hieß ja wirklich nur Rentner fahren mit einem Kreuzfahrtschiff. Und plötzlich kam AIDA daher, macht einen Kussmund drauf, wirkt alles irgendwie ein bisschen frischer und jünger. Und plötzlich fahren auch Leute in meinem Alter. Also als ich damals jünger war, also nicht mehr oft, aber so vor 20 Jahren. Fahren plötzlich auch auf dem Kreuzfahrtschiff und finden das cool und haben Spaß und fahren immer wieder. Und wo ja, grenzt sich AIDA auch ein bisschen ab von den, wie Sie sagten, auch sehr guten Mitbewerbern?
Ne, AIDA ist ein großes Unternehmen. Wir sind das größte Kreuzfahrtunternehmen in Deutschland. Wir haben einen Marktanteil von knapp 50%. Wir haben 11 Schiffe mit einer Kapazität von 32.000 Betten. Damit sind wir sehr gut positioniert in Deutschland. Und in der Tat, Herr Meyer, Sie haben das richtig gesagt, wir haben dabei geholfen, dieses Image der Kreuzfahrt, dass man mit Gesellschaftskleidung nach festgelegten Zeiten an definierten Tischen sitzt und dass alles ein bisschen steif ist, wenn auch schön. Das haben wir, glaube ich, geholfen zu beseitigen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Unsere Gäste sind durchschnittlich etwa 45 Jahre alt und wir haben viele Familien an Bord. Fast die Hälfte der Gäste, die wir jedes Jahr an Bord begrüßen, machen zum ersten Mal eine Kreuzfahrt, lernen also dieses Produkt kennen, kommen dann immer wieder auch zurück. Und die Kreuzfahrt von heute ist ein modernes Urlaubserlebnis für Familien, für Paare, für jüngere Menschen, für ältere Menschen, das niemanden ausschließt und sehr vielen eine sehr angenehme Möglichkeit bietet, Urlaub zu bieten. Im Übrigen sogar sehr preisattraktiv, denn während der Urlaub an Land ja in den letzten Jahren deutlich teurer geworden ist, sind wir zunehmend attraktiver geworden, weil wir Kostenkalkulierbarkeit anbieten mit All-Inclusive-Tarifen, so dass die Kunden ziemlich genau wissen, wenn sie an Bord gehen, auch bei Kollegen anderer Reedereien im Übrigen, was wird das Ganze wohl am Ende kosten, so dass Kreuzfahrt heute ein sehr attraktives Urlaubsprodukt ist.
Ich will noch einmal nachhaken, weil ich selbst war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff.
Ach so.
Aber wenn ich mit Reisebüros rede, die reden auch immer über, wie toll ihr Famtrip auf Kreuzfahrtschiffen war, dann heißt es aber immer, du bist eher der Typ AIDA oder du bist der Typ XY. Was für Typen gehen auf ein AIDA-Schiff? Sie haben das jetzt sehr allgemein gesagt, deswegen will ich da nochmal nachhaken.
Die Antwort muss notwendigerweise allgemein bleiben, weil wir haben sehr viele Kunden und wir zielen nicht auf ein bestimmtes Segment ab. Wir sagen nicht, wir wollen nur Superjunge oder wir wollen nur Familien oder wir wollen nur Ältere oder wir wollen nur Paare, sondern wir wollen nette, sympathische Kunden, die auch Freude an der gemeinsamen Reise mit anderen auf dem Schiff haben. Das unterscheidet uns ein bisschen von anderen, dass bei uns was los ist, dass man was erleben kann, dass wir ein Theatrium haben, wo dauernd Veranstaltungen sind, dass es abends Showaufführungen gibt, Theaterstücke, dass man aber auch in einen Club gehen kann, wo getanzt wird, dass wir eine Silent Disco haben, wo Leute wie Sie beide Kopfhörer tragen und da kann man umschalten zwischen drei DJs, zwischen deutscher Musik und Rock und Schlager und House und man sieht dann als Gruppe, wie viele haben da an dem Kopfhörer rot, wie viele haben blau und grün und man erkennt, wie die Menge sich von einem DJ zum anderen bewegt. Manche singen auch mit, das hört man dann, wenn man die Kopfhörer abnimmt. Und das ist ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis. Ich habe das mit meinen Kindern mal gemacht vor ein paar Jahren, die fanden es total cool und super. Da waren sie so halbwüchsige Teenager und hatten da großen Spaß dran. Die finden es im Übrigen gar nicht so schlecht, dass ich jetzt für AIDA halte und arbeite und fragen dann immer, sag mal, wann machen wir denn mal eine Kreuzfahrt zusammen?
Steht das an demnächst?
Wenn es nach meinen Kindern geht, sofort, aber sofort. Ich habe es noch nicht ganz im Plan, weil ich noch nicht so richtig erkannt habe, wann ich hier den nächsten Urlaub nehme.
Ja, es ist noch früh. Aber es ist schon sehr interessant, so diese Vielseitigkeit auch, die AIDA ja zu bieten scheint. Das scheinen viele Kreuzfahrtanbieter zu machen, aber ich glaube, AIDA ist da besonders bekannt für sozusagen besonders bunt zu sein, glaube ich auch. Wie aber hat sich denn der Kreuzfahrtmarkt in den letzten Jahrzehnten, auch gerade seit diesem Schlüsselmoment Pandemie, jetzt in Ihrer Einschätzung weiterentwickelt? Also was sind denn vielleicht Trends im Markt, die jetzt neu sind, die sich vielleicht in den letzten Jahren besonders herauskristallisiert haben? Was wollen die Leute, wenn sie auf eine Kreuzfahrt gehen?
Die Pandemie war ja für alle Reedereien eine sehr, sehr harte Zäsur, einfach weil die Schiffe ja mit wenigen Einschränkungen fast gar nicht fahren konnten oder nur sehr wenig fahren konnten. Und das war etwas, was ich, glaube ich, keine Kreuzfahrtreederei vorgestellt hatte, dass so etwas mal passieren kann, dass alle Schiffe irgendwo festliegen und keine Gäste aufnehmen können. Und insofern sind wir sehr froh, dass wir uns erholt haben, dass wir also aus dieser Delle der Pandemie raus sind und uns schon im vergangenen Jahr wieder auf dem Niveau von 2019 bewegt haben. Damit hatten nicht alle gerechnet, dass die Erholung auch so schnell und so durchschlagend sein würde. Und dieses Jahr, was ja noch läuft und nicht abgeschlossen ist, bestätigt, dass wir gut unterwegs sind. Und wenn das Jahr so weitergeht, wovon wir stark ausgehen, wird es wieder ein gutes Jahr werden. Wir sehen, dass in diesem Jahr insbesondere Familien sehr daran interessiert sind, Urlaub mit uns zu machen, weil wir günstige Preise für Kinder haben, weil man die Kinder auch mal alleine auf dem Schiff laufen lassen kann. Sie können ja nicht verschwinden. Es gibt viele Angebote für Kinder, die das dann auch für die Eltern attraktiv machen, mal Zeit zu zweit zu verbringen, während die Kinder im Kids Club sind oder im Teens Club und da gut beschäftigt werden und viele Möglichkeiten haben, spannende Dinge an Bord zu erleben. Am Ende geht es aber vor allen Dingen um eines, um das es immer geht, wenn wir reisen, dass wir etwas Neues erleben wollen, dass wir andere Regionen, Länder und Kulturen erkennen wollen und verstehen wollen, warum die Welt anders ist als die Welt, in der wir in Deutschland leben. Und das ist einer der zentralsten Punkte, die wir bei unseren Kunden sehen, das Erlebnis in der Ferne, manchmal in der Nähe. Denn wir fahren inzwischen im Sommer zu 80% von deutschen Häfen aus, von Warnemünde, von Kiel und Hamburg und sind sehr viel in den Gewässern der Nord- und Ostsee unterwegs. Und das ist, glaube ich, der klarste Trend, den man im Moment erkennen kann, dass wir viel mehr von Deutschland aus abfahren. Aufs ganze Jahr gerechnet ist die Hälfte unserer Abfahrten von deutschen Häfen. Wir fahren selbst im Winter von Hamburg aus in Richtung Norwegen und in Richtung Ostsee. Und das hätte man sich wahrscheinlich vor 5 oder 10 Jahren nicht so richtig vorstellen können, dass es attraktive Reisen gibt, die im Winter in den Norden führen und nicht in den Süden.
Woher kommt dieser Trend? Die Deutschen sind bekannt. Im Sommer geht es eher Richtung Süden. Es geht an den Strand, es geht in die Sonne. Wir werden knallrot, kriegen Sonnenbrand, kommen dann glücklich zurück, wenn wir braun sind. Woher kommt dieser Trend, dass man jetzt eher Richtung Norden schielt?
Das ist eine interessante Frage, die ich nicht vollständig beantworten kann. Offensichtlich ist es attraktiv, in den Norden zu reisen. Wir helfen ja dann als Reederei auch, solche Destinationen zu entwickeln und nach Norwegen zu reisen und dort Fjorde anzugucken und kleine Städtchen und sich über das Leben dort zu informieren. Es hat nach meiner Einschätzung auch etwas damit zu tun, dass Leute beim Reisen über das Thema Klimaschutz nachdenken und sagen, wenn wir von Deutschland aus verreisen können, dann sparen wir uns den Flug an einen möglichen Hafen, von dem aus wir in See stechen können. Das schont im Übrigen auch den Geldbeutel, wenn man dann eine Reise macht und mit mehreren unterwegs ist. Aber das spielt auch eine Rolle dabei. Und die deutschen Häfen kann man gut mit der Bahn erreichen. Viele nutzen das. Wir sehen das daran, dass auch unsere Rail-Angebote, wo wir das Bahnticket mit dem Fahrschein für die Kreuzfahrt verkaufen, dass das stark nachgefragt wird. Offensichtlich spielt das eine immer größere Rolle, dass Leute auch bei ihrem Urlaub darüber nachdenken, wie sie das CO2 bewusst organisieren können. Und dann sind Abfahrten von deutschen Häfen, die ja auch einen angenehmen Reisekomfort haben mit guten Abfertigungsgebäuden und vernünftigen Sicherheitskontrollen in der Dimensionierung, werden dann zunehmend attraktiver und die Nachfrage zeigt uns, dass wir da auf einem richtigen Weg sind, nach unserem Verständnis.
Ich hatte ja während der Pandemie große Zweifel daran, dass und hatte groß Unrecht damit, dass es der Kreuzfahrt lange gut gehen würde. Aber eigentlich, wenn man das jetzt so hört, was Sie so darlegen, sind die externen Faktoren, die sozusagen einwirken, haben einen sehr positiven Effekt auf die Kreuzfahrtindustrie und dann natürlich auch sozusagen Anschlusseffekte, die positiv für das Thema Klimawandel sind. Weniger Flüge, dass man sich eher lokal im Baltikum Richtung Norden bewegt. Also viele externe Faktoren, die jetzt eigentlich einen positiven Effekt auf ihre Branche haben. Entgegen vielleicht den Erwartungen, die wir vor 4, 5 Jahren hatten während der Pandemie, wo ich auch, wie viele andere Leute, gesagt habe, ja, Kreuzfahrt, ja, für die sieht das jetzt gar nicht gut aus.
Ja, die Stärke der Kreuzfahrt ist sicherlich ihre Flexibilität. Vor 5 Jahren wären wir noch sehr gerne nach St. Petersburg gefahren. Das war bei einer Ostseereise ein großes Highlight und meistens waren die Schiffe 2 Tage da, weil St. Petersburg eine so fantastische Stadt ist. Ich habe sie mir auch noch mal vor 5 Jahren angucken können, aber nicht im Rahmen einer Kreuzfahrt, die so viel bietet und so viel an Museen und Denkmälern und Sehenswürdigkeiten bietet, dass man da sehr, sehr gerne hinfährt. Und eigentlich wäre jetzt die Vermutung, wenn man nicht mehr nach St. Petersburg fahren kann, und das kann man nicht mehr, seit Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat, dann fährt auch niemand mehr durch die Ostsee. Das ist aber falsch. Die Ostseekreuzfahrten sind nach wie vor sehr beliebt. Es hat sich halt geändert. Man fährt nach Riga, nach Tallinn, nach Helsinki, nach Stockholm und die Gäste mögen das. Gerade im Sommer ist die Ostsee eines der schönsten Fahrgebiete für Kreuzfahrten mit fantastischem Licht und schönen Städten und sehr beliebt bei unseren Gästen. Und wann immer wir solche Krisen haben, siehe jetzt die Krise im Roten Meer, im Suezkanal, dann können wir darauf reagieren, indem wir die Schiffe auf anderen Routen fahren lassen und eben nicht dann sagen müssen, ja, dann können wir nicht reisen. Wir reisen dann anders und versuchen, neue, interessante Routen zu finden und aufzulegen. Und das ist die große Stärke der Kreuzfahrt, dass sie immer wieder auf unterschiedliche Situationen auch reagieren kann.
Also diese Planungszyklen, die waren ja wirklich vor der Pandemie sehr, sehr lange. Ne? Also Jahre im Voraus waren die Routen festgelegt. Sind die jetzt sozusagen aufgrund anderer möglicher Krisenplanung einfach kürzer geworden, diese Zyklen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ne? Nein, die Planungen laufen weiter wie bisher. Wir versuchen langfristig zu planen und wenn die politischen Rahmenbedingungen so sind, dass wir die Reisen so wie geplant durchführen können, dann machen wir das. Aber wir haben halt die Flexibilität, das auch anders zu organisieren. Und das zeichnet natürlich Kreuzfahrt aus, nicht nur uns als AIDA, sondern auch die anderen Kreuzfahrtunternehmen, dass sie halt auf politische externe Krisen reagieren können.
Es gibt natürlich in einem Podcast über Sie sind übrigens der Erste, mit dem wir über Kreuzfahrten reden. Das ist wirklich in Folge 162 wirklich eine Premiere mal wieder.
Das ist aber fast eine Kunst, 162 Folgen zu machen und nicht über Kreuzfahrt zu reden.
Wir haben über Kreuzfahrt geredet, aber nicht mit einem Experten.
Ja, genau, nicht mit einem Experten. Und eigentlich haben wir uns immer so, ach, das kommt für uns nicht in Frage. Aber wir müssen natürlich auch so ein bisschen über Nachhaltigkeit reden. Sie hatten gerade eben gesagt, das ist auch eins Ihrer großen Themen. Sie haben auch gesagt, das Ziel ist es, Zero Emissionen zu entwickeln, haben aber keine Jahreszahl genannt. Klar ist das auch ein bisschen schwierig, wenn man das so ein bisschen erreichen möchte.
Oh, ich habe eine genannt, 2050.
Ja. 2050, okay. Ja. Dann ging das bei mir vorbei. Was sind da im Moment aktuelle Trends? Was sind Ihre Ziele? Ist das realistisch, 2050? Oder ist das was man gerne im Jahr 2024 sagt, aber bis dahin hat man es dann eh vergessen, wenn wir uns immer näher an die 2050 heranrobben?
Wir bei AIDA nehmen das ja sehr, sehr ernst und sind ja bei vielen technologischen Schritten schon in der Vergangenheit immer mit die Ersten gewesen, die Dinge ausprobiert haben. Ein Beispiel, die erste Steckdose an einem Schiff für Landstrom hatten wir 2007. Die erste Steckdose in einem europäischen Hafen gab es 10 Jahre später, 2017 in Hamburg. Von unseren Schiffen, die in Europa fahren, können alle Landstrom von den ungefähr 50 bis 70 Häfen, die touristisch in Europa interessant sind, ist jetzt mit Stockholm gerade der 12. Hafen in Betrieb gegangen, der auch Landstrom anbieten kann. Da sind die Schiffe weiter als die Häfen und die Infrastruktur. Es klingt immer ganz einfach, aber halt ein Schiff mit einer hohen Energieleistung an das Stromnetz anzuschließen, ist halt nicht wie der Wasserkocher, den man in die Dreifachsteckdose stöpselt. Ja, zumal der Schiffsstrom in Europa transformiert werden muss. Wir haben in Europa 50 Hertz Strom im Netz und auf den Schiffen ist durch internationale Vereinbarung geregelt, dass es 60 Hertz ist. Also muss der Strom erstmal von 50 auf 60 Hertz transformiert werden. Alle Landstromanlagen in Europa, die wir haben, sind Manufakturanlagen, die handgebaut werden, keine industrielle Produktion. Und dann, selbst wenn die Anlage vorhanden ist, brauchen sie eine ganze Reihe von Anläufen, bis Schiff und Anlage so miteinander harmonieren, auch was die Software angeht, dass tatsächlich dauerhaft der Landstrom auch fließen kann. Das ist Pioniertechnik und es kommt uns so vor, als ob wir das schon sehr, sehr lange hätten. Aber wie gesagt, es geht gerade mal in 12 Häfen. Und dann geht es bei diesem Thema um andere technologische Fragen. Also wir experimentieren mit einer großen Batterie auf einem unserer Schiffe, einer 10-Megawatt-Batterie auf der AIDA Prima. Wir experimentieren mit einer Brennstoffzelle an Bord der AIDA Nova. Wir haben die beiden ersten LNG-Schiffe, flüssiges Erdgas, in Dienst gestellt. Die Nova war weltweit das erste Kreuzfahrtschiff, was mit einem LNG-Antrieb unterwegs war. All das sind...
Da gibt es aber auch noch keine richtige Infrastruktur für in europäischen Häfen, ne? Oder?
Das ist inzwischen schwierig. Besser geworden. Als wir angefangen haben damit, musste tatsächlich ein Tankschiff dann gelegentlich zur Nova fahren und sie auftanken. Das ist heute besser geworden. In vielen Häfen können wir inzwischen LNG tanken. Aber wir brauchen in der Zukunft noch andere Kraftstoffe, flüssige Kraftstoffe, die dann zugetankt werden müssen. Das ist die Frage, wo wird sich der Markt hin entwickeln? Das ist nicht nur eine technologische Frage, sondern auch eine Frage, wie stellt die Politik die Rahmenbedingungen? Und das ist der Punkt, auf den es sehr stark ankommen wird. Wie wird der Hochlauf von alternativen Kraftstoffen organisiert? In welchen Mengen werden sie verfügbar sein und zu welchen Preisen auch? Heute gibt es sehr, sehr wenige alternative Kraftstoffe und die sind deutlich, deutlich teurer als die bisherigen Kraftstoffe, die wir verwenden. Und wenn Kreuzfahrten ein erschwingliches Angebot bleiben sollen, das auch Normalverdiener sich leisten können, dann dürfen sich die Preise für Kraftstoffe, die dann genutzt werden können, nicht verdoppeln oder verdreifachen. Denn das hätte erhebliche Auswirkungen auf die Preise. Und im Übrigen, wir nehmen das sehr ernst als Kreuzfahrtunternehmen, da weiterzukommen. Aber am Ende besteht die Handelsflotte, die auf der Hochsee unterwegs ist, zu weniger als 1% aus Kreuzfahrtschiffen. Die anderen sind Containerschiffe, die notwendig sind. Am Ende können wir, glaube ich, als Kreuzfahrtindustrie auch viele Technologien ausprobieren und schauen, ob sie taugen für den breiten Praxiseinsatz. Es wird aber nicht ausreichen, wenn nur die Kreuzfahrtindustrie besser wird in diesen technologischen Fragen, sondern am Ende wird man die gesamte Seeschifffahrt verbessern müssen, so wie man auch für den Luftverkehr noch keine richtigen, klaren technologischen Alternativen hat. Seeverkehr und Luftverkehr werden auf lange Zeit noch auf flüssige Kraftstoffe angewiesen sein.
Wie sehr ist da die Bundesregierung eigentlich der richtige Ansprechpartner oder muss man das nicht eher innerhalb der EU regeln?
Na, es gibt drei Ansprechpartner dafür. Das eine ist die Bundesregierung, das andere ist die Europäische Union und das andere ist eine Organisation der Vereinten Nationen, die IMO, die Internationale Maritime Organisation, die international die Standards festlegt für Seeschifffahrt und auch Umweltbedingungen reguliert. Und diese drei Regulierer, die IMO, die Europäische Union und die Bundesregierung, sind die wesentlichen Rahmensetzer für das, was wir in diesem Verkehrsträger brauchen. Und all das, Klimaschutz, gibt es nicht zum Nulltarif. Das alles wird Geld kosten. Wir sind beteiligt am Emissionshandel, zahlen dafür auch eine Menge Geld und haben auch eine klare Erwartung an die Politik in Brüssel und in Berlin, dass dieses Geld, was Reedereien einzahlen in den Emissionshandel, dass es dann auch zur Verfügung gestellt wird für Projekte, um Landstrom in allen europäischen Häfen zu organisieren, um Schiffe aus dem Bestand zu modernisieren und dass dieses Geld dann auch wieder in den maritimen Sektor zurückfließt, um die politisch gesetzten Ziele der reduzierten Klimahausgase auch zu erreichen.
Und Ihre Aufgabe ist es dann auch mit dieser Art, diese Erwartungen gegenüber der Politik zu artikulieren. Also Sie haben jetzt gerade sehr schön ausgeholt und sozusagen das Thema Nachhaltigkeit und Kommunikation in Ihrer Jobbeschreibung zusammengebracht. Aber diese Erwartungen, die müssen Sie dann ja auch hinter den Kulissen kommunizieren. Ne?
Na klar, ja, aber das weiß Politik natürlich auch, dass diese Anstrengung, die wir auf der ganzen Welt, aber in Europa auch nochmal mit einem besonders deutlichen politischen Commitment auf den Weg gebracht haben. Das Gesetzgebungsprogramm dafür in Europa heißt Fit for 55. Das ist ein großes Gesetzgebungspaket, was die Europäische Union in der zurückliegenden europäischen Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat mit 55 Einzelgesetzgebungsvorhaben. Nennt man Direktiven und Regulierungen auf europäischer Ebene, von denen ungefähr die Hälfte auf den Weg gebracht ist und die auf alle Industriebereiche und Dienstleistungsbereiche in der Europäischen Union große Auswirkungen haben. Aber wir wollen, dass es so organisiert ist, dass Unternehmen diese Ziele auch erreichen können und nicht aus dem Markt gedrängt werden. Und da ist sicherlich viel Debatte noch notwendig in die Zukunft gerichtet, damit das gut funktioniert.
Sie haben das jetzt so sehr schön umschrieben, aber wenn man es nochmal runterbricht, ist Ihr Job dann ja auch mit diesem Thema nach Berlin zu gehen, gegebenenfalls auch nach Brüssel oder zur maritimen Organisation und gegebenenfalls diplomatisch oder auch nicht auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wir sind hier Stakeholder, wir investieren hier, wir treiben das voran, was macht ihr, oder?
Also richtig, ja, das ist meine Aufgabe und wir sind natürlich schon dabei, ist aber jetzt keine Erfindung, die erst durch mich erfunden worden ist in den letzten 3 Monaten, sondern das ist etwas, was das Unternehmen macht. Es macht es selber, es organisiert es aber auch über die Verbände, in denen wir arbeiten. Wir sind unter anderem in der CLIA, die sich um die Kreuzfahrtinteressen speziell kümmert, die auch in Brüssel vertreten sind. Wir sind im Verband der Deutschen Reeder, wir sind im DRV, im BTW. An all diesen Stellen bringen wir unsere Interessen ein und transportieren sie in Richtung der Politik. Politik weiß das im Übrigen, dass diese Fragen nicht trivial sind und dass die notwendigen politischen Antworten dafür nicht vorliegen. Denn wenn wir flüssige Kraftstoffe brauchen und diese aus erneuerbarem Strom erzeugt werden sollen, dann sind dafür mehrere Umwandlungsschritte notwendig. Ich will Sie nicht mit technischen Details hier langweilen, aber irgendwie muss ich ja aus dem Strom in einen flüssigen Kraftstoff kommen. Einer der Wege ist, dass man beispielsweise an eine Windmühle, an ein Windrad oder an eine Photovoltaikanlage einen Elektrolyseur dranhängt. Dann kriegt man Wasserstoff. Und aus diesem Wasserstoff kann man dann in verschiedenen Umwandlungsschritten einen flüssigen Treibstoff machen, der im Luftverkehr oder im Seeverkehr einsetzbar ist. All das ist nicht ganz preiswert, weil ich natürlich von der 100% elektrischen Energie, die ich da am Windrad oder an der Photovoltaikanlage habe, durch die Umwandlung in 2 Schritten sehr viel Energie verliere. Und das macht dann die Endprodukte ziemlich teuer. Und im Übrigen gibt es dafür noch keine industrielle Basis. All das, was dazu derzeit an Anlagen unterwegs ist, sind Anlagen, die sehr kleine Mengen produzieren, die aber nicht in einem industriellen Maßstab diese Kraftstoffe bereitstellen, die in verschiedenen Wirtschaftsbereichen benötigt werden. Und diese Kraftstoffe werden auch in der Industrie benötigt, in chemischen Werken, die den Wasserstoff, grünen Wasserstoff gerne nehmen möchten und so weiter. Das heißt, diese Kraftstoffe, diese erneuerbaren Energien werden auf sehr lange Zeit knapp bleiben und damit teuer bleiben. Und hier braucht es politische Entscheidungen, dass diese erneuerbaren Energien und die Kraftstoffe, die sich daraus herstellen lassen, in die Wirtschaftsbereiche gehen, die technologisch keine Alternative haben. Das ist der Luftverkehr und der Seeverkehr. Das ist Aufgabe in Berlin und in Brüssel. Das muss aber auch tatkräftig politisch umgesetzt werden. Und da sind noch ein paar Schritte zu gehen.
Ja, es scheint nicht langweilig zu werden hier im Neustart. Auch ohne Krisen, die ja dann irgendwie noch dazwischen kommen, haben Sie wohl eine recht lange To-Do-Liste bei sich vor dem Schreibtisch liegen. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich möchte gar nicht fragen, eigentlich schließen wir immer gerne den Podcast ab mit der Frage, wohin geht denn die nächste Reise? Aber Sie hatten es ja schon angedeutet, dass Sie erst seit 3 Monaten im neuen Job sind und sich diese Frage jetzt, wann ist mal wieder Zeit für Urlaub, eigentlich noch gar nicht gestellt haben. Obwohl, selbst wenn die Kinder schon so ein bisschen mit den Hufen scharren und gerne den neuen Arbeitgeber mal wieder testen wollen. Aber da scheint im Moment noch nichts festzustehen.
Ich könnte Ihnen aber sagen, wann ich die erste Dienstreise mache. Und die wird mich in einigen Tagen von Kiel nach Oslo führen. Und dann werde ich gleich wieder aussteigen. Das sind dann 2 Tage an Bord, wo ich gerne nochmal die Crew und die vielen unterschiedlichen Abläufe, die wir auf dem Schiff haben, kennenlernen möchten. Am Ende ist das, was die Schiffe machen, das Wichtigste. Da arbeiten die meisten unserer Leute. Das ist das Produkt, was wir unseren Gästen anbieten. Und da wird die eigentliche Arbeit erledigt. An Land helfen wir ein bisschen. Aber eigentlich sorgen wir nur dafür, dass die Schiffe ordentlich arbeiten können.
Aber in Berlin sind Sie sicher schon gewesen, oder? In den ersten 3 Monaten.
Ich wohne ja in Berlin, also ich bin hin und wieder sowieso in Berlin. Es lässt sich gar nicht vermeiden.
Also Sie pendeln, ne? Sehr schön. Ja. Sehr gut. Eigentlich die Frage, die wir eigentlich mal stellen, hat Sven schon gesagt, das ist, wo die nächste Reise hingeht. Aber Sie sind jetzt ganz neu, auch bei AIDA. Die Frage, die mich zum Schluss noch interessiert, wo sehen Sie jetzt zu diesem Zeitpunkt mit Ihrem globalen Blick, den Sie auch, glaube ich, aus dem DRV, auch aus der Politik mitgebracht haben, wo sehen Sie die Reisebranche zu diesem Zeitpunkt im Jahre 2024, wo wir in den Herbst gehen? Wie sehen Sie die Reisebranche? Ist die gesund? Wenn Sie jetzt so eine Diagnose abgeben müssten, also auch über die Kreuzfahrt hinaus vielleicht dann.
Ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, dass Reisen etwas Elementares ist, was Leute brauchen. Es ist nicht nur irgendein netter Luxus, den man haben kann, sondern Reisen führen dazu, dass wir in der Lage sind, unseren normalen Alltag zu bewältigen, weil wir ab und an die Batterien wieder aufladen müssen, weil wir rauskommen müssen, dass es uns hilft bei der Erholung. Es ist im Übrigen auch ein riesiger Wirtschaftszweig. Selbst in Deutschland, wo wir ja nicht mal ein kerntouristisches Land sind, haben wir 2,9 Millionen Beschäftigte, viele 100 Milliarden Umsatz. Das heißt, wir sind wirtschaftlich hochrelevant, auch in Deutschland. Und wir machen etwas, was gesellschaftspolitisch absolut notwendig ist. Wir helfen Leuten dabei, eine gute Erholung zu finden und eine gute Zeit zu haben. Idealerweise lernen sie dabei noch was Interessantes kennen. Es trägt bei zur Weltoffenheit. Es trägt dazu bei, dass sich viele andere Länder, die wir bereisen, vernünftig ökonomisch entwickeln können. Insofern ist Reisen eine notwendige Geschichte und vor allen Dingen auch eine Erfolgsgeschichte.
Aber wo stehen wir gerade? Also wenn Sie sozusagen wirklich so den Puls fühlen müssen, auch der Branche, wo, meine Frage ist, wo geht die Reise hin für die Reisebranche, auch aus Ihrer Sicht? Sind wir da auf einem guten Weg oder wo sehen Sie so Stolpersteine, die wir jetzt angehen müssen, auch als Branche? Thema Nachhaltigkeit ist uns, glaube ich, sehr klar, aber...
Ja, es gibt noch weitere natürlich notwendige Debatten. Wir haben eine Debatte über Overtourism. Das betrifft auch Kreuzfahrt, die da immer gerne als Beispiel genommen wird, obwohl wir in vielen Städten wenig dazu beitragen. In Barcelona, was ein Ort ist, wo die Stadt zu Recht darüber redet, haben wir zu viele Gäste, zu wenige. Wie organisieren wir das eigentlich? Ich glaube, dass man diese Debatten sehr ernst nehmen muss und Städte sind dafür da, dass die Menschen, die darin leben und wohnen, einen vernünftigen Alltag auch haben können und nicht für Touristen gemacht sind. Aber selbst in einem Ort wie Barcelona machen alle Kreuzfahrtgäste zusammen von allen Reedereien etwas über 4% der Gäste aus, die in die Stadt reinkommen. Also es ist ein relevanter Punkt, aber es ist nicht der einzige Punkt. Und diese Debatten, was ist das richtige Maß an Tourismus, was kann eine Stadt, eine Region verkraften und wie kann man das organisieren, dass das vernünftig abgeht, das sind notwendige Debatten. Das ist auch eine Herausforderung für die Reiseindustrie, sich an diesen Debatten konstruktiv zu beteiligen und nicht zu sagen, das gibt's nicht oder das interessiert uns nicht, sondern das muss man gemeinsam mit Destinationen diskutieren und entwickeln und vernünftige Lösungen finden, damit die, die in einer Region oder Stadt wohnen, auch Freude daran haben, dass andere hinkommen, um sie anzusehen.
Sven, du willst noch was über Altbier sagen, oder? Es liegt ja auf der Zunge, oder?
Ja, ich meine, wir haben 18.20 Uhr, Zeit für Feierabend. Mhm. Und da kommt natürlich, leider sitze ich halt in Frankfurt, ne? Mhm. Und Herr Inger sitzt in Rostock.
Ja, wir können ja mal zumindest klären, also unter Düsseldorfern gibt es ja Glaubensfrage. Also sind Sie eher Füchschen oder Ürige oder?
Also als ich in Düsseldorf gelebt habe, war es Füchschen, ganz klar. Mhm, okay. Tatsächlich war ich aber jetzt beim letzten Besuch sehr, sehr gerne im Ürige. Mhm. Also, aber trotzdem würde ich immer eher Tendenz Füchschen jetzt noch sagen.
Ja, es ist natürlich der coolere Teil der Altstadt, der für die Düsseldorfer, ne, die Ratinger Straße,
genau.
und nicht fürs Ruhrgebiet, wo die anderen unterwegs sind. Aber ich mag diese beiden Biere sehr gerne.
Ja. Und ja, jetzt hat sie ja noch das Kürzer. Also damals war so das Schaukelstühlchen war so meine Stammkneipe damals. Die haben jetzt eine eigene Brauerei, das heißt jetzt Kürzer. Da gibt es so in drei verschiedenen Läden, wird das ausgeschenkt. Ist eigentlich auch ganz, ganz genießbar. Natürlich, in Maßen, wie man uns kennt.
Was sagt der Hamburger dazu, Herr Jans?
Der Hamburger sagt, ja, ich würde sagen, schüttet es ins Pferd zurück, würde ich sagen. Aber alles gut, ich mache mir damit keine Freunde unter unseren rheinländischen Hörern. Ich bin kein großer Biertrinker.
Ich wollte gerade sagen, du trinkst sehr selten Bier.
Ja, lieber ein Weinchen mal. Aber das ist auch okay. Aber wenn Bier, dann ein schönes norddeutsches Pilz. Ja. Gibt es auch in Rostock übrigens. Gibt's
ganz gute. Ja, Rostocker Pilz ist sehr ordentlich.
Ja, das stimmt. Mit dem Fußball nicht so, glaube ich, in Rostock, aber ich glaube, wir begeben uns hier auf ganz dünnes Eis und vielleicht.
Gerade abgestiegen in die dritte Liga.
Ja, Rostock. Ja. Also, na gut. Na ja, auf jeden Fall alles Gute für die weitere Zukunft. Das war sehr interessant. Ja. Wir sollten das irgendwann nochmal weiter ausführen.
Vielleicht, wenn wir nochmal zu der Gelegenheit kommen sollten, einen Podcast zu machen, machen wir ihn mal auf dem Schiff, lade ich Sie mal ein, wenn Sie, Herr Meier, noch nie drauf waren und jetzt immer noch so an der Grenze sind, wo Sie den Altersschnitt nicht wesentlich nach oben tragen würden, sollten wir es bald machen.
Wir haben zusammen, Sven, wir haben eine Flusskreuzfahrt haben wir zusammen gemacht in China auf dem Yangtze.
Das stimmt.
Aber ich glaube, das ist,
Was anderes, glaube ich.
Ein mittelmäßiger Vergleich, glaube ich.
Ja, genau.
Auch wenn es sehr schön war, aber ich glaube, das ist eine ganz andere Geschichte, auf ein AIDA-Schiff zu gehen. Ja, vielen Dank. Alles Gute. War sehr interessant. Und ja, vielleicht tatsächlich sollte man in das ein oder andere Thema nochmal mehr einsteigen in der Zukunft. Ja. War sehr interessant. Also
vielen Dank. Grüße nach Frankfurt und Hamburg.
Ich bin in Dubai.
Dubai? Ja. Ich dachte Hamburg. Dubai.
Das war mal. Ich musste letztes Jahr Abschied nehmen. Ja. Das ist so. Aber das ist eine Geschichte für sich.
Ja. Was trinken wir in Dubai? Was für ein Bier?
Ja, wenn du kommst, ein Rostocker Pilz finden wir nicht. Vielleicht ein Alt vielleicht. Ich guck mal. Sehr gut. Alles klar. Vielen Dank, Herr Inge.
Okay, herzlichen Dank.
Tschüss. Schönen Abend. Ciao.